Und damit willkommen bei der neuen Ausgabe vom Suhrkamp Espresso. Ein Thema, vier Bücher und diesmal das Thema Mutterschaft und Autonomie. Jetzt nicht, was Sie denken, also es geht jetzt nicht um irgendwelche Elternratgeber. Es geht wirklich darum, was Mutterschaft bedeutet und ob Autonomie der Grundstein für ein gelungenes Leben ist. Wir beginnen mit dem Buch von Rachel Cusk. Das Buch heißt Lebenswerk über das Mutterwerden. Herr Wegner, die Autorin macht sich vor und während ihrer ersten Schwangerschaft eigentlich total wenig Gedanken, was sich verändert. Und dann merkt sie, dass sich alles verändert. Was verändert sich? Woran macht sie das fest?
Ihr ganzes Leben verändert sich. Und das ist faszinierend und es ist schrecklich. Und es ist alles viel zu viel. Und sie findet sich wieder in dem Mindset, was viele Eltern kennen. Warum hat mir niemand gesagt, wie überwältigend und auch ambivalent das Ganze ist? Und damit versucht sie irgendwie zur Rande zu kommen und setzt sich hin und dokumentiert im Grunde genommen ein Jahr ihres Lebens als Mutter. Mhm. Und kartografiert, wenn man so will, die widersprüchlichen Gefühle, die das Ganze prägt. Und diesen Übergang aus einem zunächst gewöhnlich anmutenden Leben in ein einziges Chaos aus mächtigen Leidenschaften.
Und wie schafft sie das? Weil der Independent, habe ich gelesen, der schrieb, die Autorin zeigt uns eindringlich, wie zärtlich und brutal Mutterschaft ist, weil das sind ja schon zwei Magneten, die sich eher abstoßen als anziehen. Wie kriegt sie diesen Spagat hin?
Naja, sie ist ehrlich, sie ist unsentimental und sie ist auf eine radikale Weise direkt. Man hat bisweilen den Eindruck, es ging ihr darum, einen Krieg zu dokumentieren. Also diese ganze wüste Gemengelage aus Emotionen. Und es ist diese Ambivalenz, die ich vorher andeutete, weil es ist natürlich diese Erfahrung der Mutterschaft, so wie sie empfindet und aufschreibt. Das ist zum einen gewiss auch eine Reise zu den Urgründen der Liebe, aber es ist auch eine heillose Überforderung bis hin zu erheblichen Selbstzweifeln, die sie plagen als Mutter und was ihre Tauglichkeit als Mutter anbelangt.
Das Buch, das ist schon 2001 im Original erschienen. Die Frau hat Rachewellen abbekommen, teilweise, überraschenderweise. Ich habe mich dann gefragt, okay, 2001, das ist ja wirklich eine ganze Weile schon her und es hat sich viel getan, also gerade auch was so Betreuung von Kindern angeht. Also ich habe mal so Daten rausgeholt. 2018, 1,4 Millionen Mütter in Deutschland haben Elterngeld bezogen. Bei den Vätern waren es knapp 500.000. Also es ist immer noch sehr viel weniger, aber ist schon ein bisschen mehr geworden. Wie zeitgemäß ist dieses Buch noch? Oder ja?
Also es gilt ja als ein Klassiker dessen, was wir diese Debatte um Regretting Motherhood nennen, ja, also tatsächlich diese ambivalenten Gefühle, die uns an unsere Kinder, an Elternschaft binden. Und naja, wir lesen ja die Klassiker nicht aus einem Gefühl der Pflichtschuld, sondern weil meine Kinder würden sagen, weil sie fresh sind, ja, weil sie zu uns sprechen und weil sie uns mit einiger Dringlichkeit das aufschließen, worin wir leben. Und dieses Buch hat trotz des Zeitenabstands 17, 18 Jahre und obwohl sehr, sehr viel geschehen ist, obwohl Regalmeter an ähnlicher Literatur nun entstanden sind, also dieses Buch hat an analytischer Frische und an auch kaustischem Humor, also nichts eingebüßt. Und es ist ja im Übrigen, es ist kein soziologisches oder historisches Buch, sondern es ist radikal subjektiv. Und im Grunde genommen diese Fragen, die es verhandelt, was ist eigentlich eine gute Mutter? Wer kümmert sich um die Kinder? Wie organisieren wir das? Also natürlich hat sich politisch viel getan, aber ich habe den Eindruck, als Vater und als Partner einer Mutter, dass wir, ich will nicht sagen Geschlechterrollen politisch noch an den Anfängen stehen, das gewiss nicht, aber ich glaube, wir haben noch einen langen Weg vor uns und da ist so ein Buch, das diese Gemengelage auf die Weise aufschließt, glaube ich, eine wichtige Diskussionsgrundlage.
Ist es nicht grundfalsch, dass zwei Männer sich über das Buch unterhalten?
Ist es. Ja, aber jetzt stehen wir hier und müssen es fest draus machen.
Danke. Nach einer autobiografischen Erfahrung mit der Mutterschaft machen wir jetzt weiter mit einem Roman, der sich ebenfalls mit Mutterschaft beschäftigt. Und zwar Elena Ferrante, Frau im Dunkeln. Herr Wegner, das Buch, das beginnt mit Leda. Die Frau ist so ungefähr 50, ein bisschen jünger. genießt in Süditalien unbeschwerte Tage am Strand, guckt einer Großfamilie zu und man hat das Gefühl, alles ist schön und es bleibt aber nicht so schön. Was passiert?
Es bleibt nicht schön. Sie verbringt da tatsächlich unbeschwerte Tage. Das Cover deutet es an. Sommerliches Idyll, süditalienischer Strand. Sie liest und döst und hat so ein kleines Techtelmechtel, mehr so blickhaft mit dem Bademeister, diese italienische, diese neapolitanische Großfamilie, hält da Einzug und das mischt die ganze Gemengelage so ein bisschen auf. Sie beobachtet eine junge Mutter, Nina heißt sie, mit ihrer dreijährigen Tochter. Und nach und nach verdüstert sich dieses Idyll. Sie weiß selber gar nicht, was da los ist. Irgendetwas triggert diese Konstellation aus Mutter und Tochter in ihr. Mhm. Und sie folgt dann einem undeutlichen, etwas grausamen Impuls und stiehlt dem kleinen Mädchen die Puppe, nimmt die Puppe mit heim und spricht mit der Puppe, als wäre das irgendwie ihr Baby. Und guckt dann die folgenden Tage relativ ungerührt dabei zu, wie diese neapolitanische Großfamilie peu à peu kollabiert. Okay. Weil diese Puppe fehlt und das löste eine Dynamik aus und das ist gewissermaßen die Intrige dieses Buch.
In Italien, da sind die Kinder extrem heilig. Also es gibt sogar so einen kleinen Passus in der Trauung, ich bin da verheiratet worden, wo extra darauf hingewiesen wird, dass die Eltern auf die Kinder aufpassen müssen und sowas. Wie ist ein solcher Roman in Italien angekommen?
Polemisch. Also aus genau diesen Gründen. Also das ist der Kontext und es gibt diese sakrale Anmutung von Kindern und daraus leiten sich natürlich, wie soll ich sagen, also normative Verhaltensweisen für Eltern ab und die Art ist auf eine so krasse Weise, diese ganze Ambivalenz in ihrer ganzen Tragweite zu thematisieren, das muss dann natürlich polemisieren.
Okay, jetzt ist dieses Buch, es ist schon mal rausgekommen und jetzt ist es nach diesem großen Ferrante-Hype, möchte ich es mal nennen, nach diesem Riesenerfolg, erscheint es jetzt nochmal in einer leicht veränderten Übersetzung. Was ist da passiert?
Nein, die Übersetzung ist einfach nochmals durchgesehen worden mit der gebotenen Humorlosigkeit. Die Übersetzung von 2007, da ist sie erstmals erschienen, die ist schon sehr, sehr gut und sehr, sehr ordentlich. Aber wir Lektoren beziehen natürlich unsere Raison d'être daraus, dass wir dann doch nochmal das Ganze durchforsten und durchgehen. Also im Grunde genommen steht die Übersetzung so, wie sie war. Tatsächlich, es gab also Hype, weiß ich gar nicht, Hype, das hat so was Pejoratives, als hätte man da irgendetwas behauptet, eine Mogelpackung, aber diese neapolitanische Sage, die vier Bände, die ein wirklicher Welterfolg waren, das sind in der Substanz sehr, sehr tolle Bücher und die haben zu Recht sehr viel Aufmerksamkeit erfahren. Und tatsächlich, es sind sehr andere Bücher, wenn man jetzt die Sage mit, das ist einer von drei früheren Romanen, vergleicht, aber sie verhandeln auf jeweils unterschiedliche Weise, sie verhandeln eigentlich ganz ähnliche Themen und Sujets und Motive.
Und wie viel Ferrante kommt noch?
Also wir haben 9 Bücher der Autoren veröffentlicht. Wir sind im Begriff, das 10. zu veröffentlichen. Und jetzt ist gerade in Italien medial sehr superlativisch begleitet der neue Roman erschienen. Das verlogene Leben der Erwachsenen. Und das werden wir im Herbst des kommenden Jahres bringen. Das heißt, ein 11. Roman wird sichtbar am Horizont.
Wenn es um die Schattenseiten der Mutterschaft geht, dann ist ja oft die Rede von ja fehlender Autonomie oder so Fremdbestimmung. Man kann nicht mehr das machen, was man eigentlich machen will. Aber ist Autonomie jetzt tatsächlich ein entscheidendes Kriterium für ein erfülltes Leben? Diese Frage geht die Philosophieprofessorin Beate Rössler in ihrem Buch Autonomie, ein Versuch über das gelungene Leben, nach. Und Frau Gilmer, was ist denn für die Autorin ein gelungenes Leben?
Tatsächlich ein autonomes Leben, also ein selbstbestimmtes Leben. Insofern könnte es etwas zusammenfassend sagen, dass man seine eigenen Projekte verfolgt.
Aber was beinhaltet das alles? Weil das ist jetzt ja...
Also das beinhaltet, dass man, also sagen wir mal so, was sie nicht meint, so ist es vielleicht einfacher zu erklären, Autonomie findet immer mitten im Leben statt. Also es gibt nicht, Autonomie heißt nicht, dass ich alles, jedes immer bestimmen kann. Das ist sozusagen eine Illusion. Ja? Okay. Wir sind sozusagen immer schon verstrickt in ganz vielen Zusammenhängen, sozial. Ich meine, wir werden Eltern geboren, die wir uns nicht ausgesucht haben. Also es fängt schon unautonom an. Und in diesem sozusagen sozialen Geflecht von Verpflichtungen, sozialen Beziehungen, müssen wir trotzdem sozusagen unseren eigenen Weg finden. Und das heißt im Prinzip uns selber als autonome Personen verstehen und versuchen sozusagen Dinge zu verfolgen, die wir uns zuschreiben, also die wir uns ausgedacht haben, ja, die wir begründen können, die wir gut finden. Das gelingt nicht immer. Aber wenn es nie gelingen würde, wenn man sozusagen in dem Sinne fremdbestimmt wäre, selbst wenn die Sachen, die man macht, gut sind, wäre es kein gelungenes Leben.
Aber wie ist denn das jetzt im Hinblick auf die Mutterschaft? Weil da geht man ja also teilweise sehr glücklich rein und merkt, dass einem nicht alles entgleitet, aber dass dann Teile dieser Mutterschaft doch fremdbestimmt sind, ob es von der Familie ist oder ganz konkret von den Kindern. Mhm. Wie wird man da doch so viel oder so autonom, dass es ein gelungenes Leben werden kann?
Also ich glaube, erstmal gibt das Buch von Frau Rössler keine Patentrezepte, wie man irgendwie, also es ist kein Selbsthilfebuch, ja. Aber ich glaube, sie würde schon sagen, dass die Entscheidung, Mutter zu werden, sollte eine autonome Entscheidung sein. Mhm. Man sollte nicht dazu gezwungen werden, Mutter zu werden. Und dann ist man eben mit diesem Kind und mit dem Muttersein mitten im Leben. Und da gibt es eben Dinge, wie auch wenn man keine Mutter ist, die man nicht selbst in der Hand hat. Und über diese Ambivalenzen auch nachzudenken, also auch darüber nachzudenken, was heißt denn das jetzt, dass ich, keine Ahnung, nicht mehr jeden Abend eine Party machen kann, weil dieses kleine Kind da ist. Das ist schon ein Beginn, sozusagen, autonom zu sein, weil man über sein eigenes Leben selbstbestimmt nachdenkt. Mhm. Also Reflexion ist eine wahnsinnig wichtige Bedingung von Autonomie. Nicht, dass man sozusagen immer ans Ziel kommt. Das geht nicht, sagt sie. Also insofern sagt sie auch, es ist sozusagen eine Autonomietheorien, die so Ideale verkörpern oder verkünden, sind falsch. Ihre Theorie ist eine nicht ideale Theorie von Autonomie.
Heißt das, dass man gelungenes Leben oder dieses gelungene Leben lernen kann?
Ja. Das sagt sie. Also ich glaube, dass man es, sie sagt, dass man es lernen kann. Man muss es in der Schule lernen. Man muss, also es gibt natürlich auch gesellschaftliche Bedingungen, die sozusagen das eigene Projekte verfolgen erleichtern. Mhm. Also die Gesellschaft, die gerechter, freier und so weiter ist, gleicher, weniger diskriminierend, erleichtert es. Aber in der Tat muss man das lernen. Also man muss sozusagen sich selber immer wieder mit Gründen verstehen und auch versuchen zu verstehen, was man will und was man kann.
Wer muss dieses Buch lesen?
Ich glaube, es muss eigentlich jeder lesen. Es ist ein relativ leicht zu lesendes Buch, weil sie sehr, weil sie ihr, wie gesagt, Autonomie ist mitten im Leben. Wir sind mittendrin. Mhm. Und dieses Buch ist wahnsinnig beispielvoll. Sehr viel Literatur, sehr viele Tagebücher, also sehr viele schöne Beispiele, wie Menschen ihre Autonomie erforschen.
Und damit kommen wir auch schon zum Suhrkamp Espresso Seitensprung. Also wir stellen ja jedes Mal ein Buch aus einem anderen Verlag vor. Und das mache nicht ich, sondern das macht in diesem Fall Maria Christina Piwowarski aus der Buchhandlung Ocelot in Berlin. Hallo Maria.
Hallo Max.
Was hast du denn dabei?
Ich habe mitgebracht aus dem Hoffmann und Campe Verlag Kjersti Annesdatter Skomsfold. Meine Gedanken stehen unter einem Baum und sehen in die Krone. Mhm. Es ist der dritte Roman dieser Autorin, der ins Deutsche übersetzt wurde aus dem Norwegischen von Ursel Allenstein. Und in diesem Buch, es ist ganz schmal, es hat nur 120 Seiten, erzählt eine Mutter ihrer neugeborenen Tochter, die ist zu Beginn des Buches wirklich eine Woche alt, gerade ganz frisch auf der Welt, aus ihrem Leben und erzählt ihr eigentlich ihre Gedanken. Die Mutter ist Autorin. Sie redet ganz viel darüber, wie das Schreiben und das Muttersein vereinbar sind, was das mit ihr gemacht hat als Autorin, dass sie eben mit dieser Tochter das zweite Kind bekommen hat. Auch zwei Kinder innerhalb von anderthalb Jahren. Es hat sich also ganz viel geändert für die Protagonistin. Und sie geht unglaublich empathisch und ehrlich mit sich selber um und geht im Rückblick eben auch auf ihre Kindheit und auf ihre Schriftstellerinnenkarriere, auf die Menschen, die sie geprägt haben, auf die Liebe, der sie sich lange verschlossen hat. Und es ist ein ganz feines, zartes und sehr intensives Buch.
Sollten es auch Männer lesen?
Unbedingt. Unbedingt. Auch Männer, die keine Väter sind, bitte.
Dann wird das gemacht. Vielen, vielen Dank für diesen Tipp, Maria.
Sehr gerne.
Und Ihnen auch vielen Dank, dass Sie dieses Mal wieder zugeschaut haben. Wir freuen uns schon aufs nächste Mal, wenn es heißt Suhrkamp Espresso. Bis dann. Tschüss.